Während einer Zeit habe ich mit einem Mädchen namens Tori gesprochen und sie hat mir wirklich sehr gefallen. Am Ende hat es nicht geklappt, aber während wir uns unterhielten, taten wir das fast jede Nacht am Telefon, manchmal per FaceTime. Das war letzten Juli, wir waren mitten in einer extremen Hitzewelle. Ich spielte FIFA mit meinem Freund Karl, als mein Telefon anfing zu klingeln. Es war Tori, fast genau zur gewohnten Zeit. Ich erwartete ihre Anrufe jeden Abend gegen 9. Also sagte ich zu Karl, wir würden die zweite Halbzeit später spielen und er solle seine Konsole anlassen. Ich nahm das Telefon ab und begann mit Tori zu plaudern. Sie wohnt 20 Minuten von mir entfernt und es war ein Arbeitstag. Daher sagte ich, als sie mich bat, zu ihr zu kommen, dass ich gern würde, aber erst am nächsten Tag kommen könne. Sie erzählte, dass ihre Eltern den ganzen Tag weg gewesen seien und sie nicht wüsste, wo sie seien. Ihre Eltern waren ein interessantes Paar. Sie waren nicht nachlässig, aber sehr sorglos, ließen Tori im Grunde tun, was sie wollte, ohne zu fragen, wo sie war oder was sie machte. Außerdem gingen sie selbst 3 Nächte die Woche aus Essen, in Bars, Comedy-Clubs oder was auch immer. Und es war nicht ungewöhnlich, dass sie mehrere Nächte hintereinander wegblieben. Das war eine dieser Nächte. Wir redeten einfach am Telefon, erwähnten, dass keiner von uns am nächsten Tag zur Schule oder zur Arbeit gehen wollte und sonstigen langweiligen Kram. Dann sagte sie, sie würde Pasta kochen und mich anrufen, wenn sie fertig sei. In der Zwischenzeit sagte ich zu Karl, er solle weiter FIFA spielen und wir setzten unser Spiel fort. Als das Spiel vorbei war, erwartete ich, dass Tori jeden Moment anrufen würde, aber das tat sie nicht, zumindest nicht sofort. Ich versuchte, sie per FaceTime anzurufen. Der erste Anruf stellte keine Verbindung her, also versuchte ich es 5 Minuten später noch einmal und sie ging ran. Sie war im Wohnzimmer und ging gerade nach oben. Als sie abnahm, meinte sie, sie sei verwirrt und ich fragte, warum. Sie sagte, die Haustür sei offen gewesen, als sie runter in die Küche ging, um Pasta zu machen. Aber das Auto ihres Vaters sei nicht in der Einfahrt. Auch waren ihre Eltern noch nicht zurück. Sie klang besorgt und verängstigt und scherzte, jemand sei im Haus und wolle sie umbringen. Ich lachte und sagte im Scherz, sie könne recht haben. Und sie bat spielerisch, ich solle aufhören. Sie ging zurück in ihr Zimmer und legte sich ins Bett. Eine Minute später erinnerte sie sich, dass sie die Pasta zu lange hatte kochen lassen und rannte in die Küche. Das Telefon ließ sie liegen. Ihr Telefon lag mit dem Bildschirm nach unten und der Kamera zum Deckenhimmel gerichtet, sodass auf dem Bildschirm nur ihre weiße Decke und die Formen und Farben des kleinen Lichtprojektors zu sehen waren. Dann hörte ich Tori unten wütend schreien, wahrscheinlich wegen der angebrannten Pasta, aber gleichzeitig ein Geräusch, das scheinbar aus ihrem Zimmer kam. Ich schaute weiter auf den Bildschirm und meine Neugier verwandelte sich in Entsetzen, als für einen Moment ein Männergesicht im Bild erschien, allerdings nur für eine Sekunde und gerade die Hälfte seines Gesichts. Er sah direkt in die Kamera. Ich hatte das Gefühl, für einen Augenblick Blickkontakt mit ihm zu haben und dann war er wieder verschwunden. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich kannte nicht ihre Festnetznummer und konnte ihr nicht zurufen, sie solle rennen. Aber mit meinem Fernseher im Hintergrund, der die Musik des FIFA-Hauptmenüs spielte, wusste ich, dass sicher jemand mit ihr verbunden war. Ich geriet in Panik, also legte ich nicht auf, holte mein Festnetztelefon und rief die 911 an und sagte ihnen, sie sollten sofort zur Adresse von Tori wegen eines möglichen Einbruchs fahren und dass ich wegen der Lage nicht viel sagen könne. Ich nahm den Anruf mit ins Schlafzimmer, ohne aufzulegen, und hob mein iPhone wieder ab. Es war ungefähr in dem Moment, als Tori mit einer dampfenden Schüssel Pasta zurück in ihr Zimmer rannte. Sie sprach immer noch mit ihrer ruhigen, süßen und unschuldigen Stimme und entschuldigte sich dafür, so lange weg gewesen zu sein. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dieser Mann hätte in ihrem Zimmer, in ihrem Schrank oder unter ihrem Bett sein können. Ich wollte sie warnen, konnte es aber nicht ohne das Risiko, dass sie angegriffen würde. Ich versuchte Zeit zu schinden, bis die Polizei ankam, hielt sie also am Telefon und hörte mir meinen FaceTime-Anruf an. Man gab mir eine unmögliche Aufgabe, zu warnen, ohne dass es auffiel. Ich wusste, dass sie, wenn ich in irgendeiner Form versuchen würde, sie zu warnen, Angst bekommen und es offensichtlich machen würde. Also sagte ich ruhig, Geh nach draußen. Karl ist draußen in seinem Auto. Er hat deinen Rucksack. Zur Klarstellung, sie hatte ihren Rucksack bei mir liegen gelassen und ich tat so, als würde Karl ihn ihr bringen. Das funktionierte. Sie stand auf, etwas verwirrt, warum Karl sie abholte, zog aber ihre Sandalen an und ging raus. Dann schrie ich ihr zu, sie solle zur Nachbarin rennen. Jemand sei in ihrem Haus. Sofort bekam sie Angst und fing an zu weinen, was verständlich war. Sie klopfte an die Tür ihrer Nachbarin, die schnell öffnete. Ich fuhr sofort zu ihrem Haus. Und mittlerweile waren die Polizei schon dort und im Haus. Leider hatte diese Geschichte kein ganz glückliches Ende. Der Eindringling entkam, bevor die Polizei ankam, vermutlich weil er bemerkte, dass Hilfe unterwegs war. Wir schlossen an diesem Abend alle Türen, bevor wir schlafen gingen. Einen Monat später hörten wir auf zu reden, weil sie offenbar jemanden Besseren gefunden hat. Man könnte denken, nach so etwas würden wir in der nächsten Woche miteinander ausgehen, aber das geschah nicht. In letzter Zeit sind wir wieder freundschaftlich, aber es ist nicht mehr dasselbe. Abgesehen davon ist es wirklich beunruhigend, sich vorzustellen, dass er unter ihrem Bett oder in ihrem Schrank gewesen sein könnte und uns zugehört hat. Ich wünschte, ich hätte sein Gesicht festgehalten, als ich die Chance dazu hatte. Als all das mit dem Islamischen Staat in Irak und Syrien begann, erinnere ich mich, dass ein Freund mir ein Instagram-Konto gezeigt hat, das von einer Gruppe namens Peshmerga betrieben wurde. Sie waren eine Miliz aus kurdischen Kämpfern, ethnisch von den Arabern verschieden, aber ebenfalls Muslime. Trotzdem wurden sie aus irgendeinem Grund vom IS verfolgt, also befanden sie sich im Grunde im Krieg mit ihnen. Sie veröffentlichten viele Kampfvideos und Fotos von sich selbst mit erbeuteter IS-Ausrüstung. Waffen, Munition, Fahrzeuge, allerlei Dinge. Das Material war ziemlich roh, also folgte ich dem Konto und natürlich tauchten ihre Posts gelegentlich in meinem Feed auf, während ich durch Instagram scrollte. Eines Tages sah ich ein Foto von ihnen mit jemandem, von dem ich annahm, dass es ein gefangener IDANT-S-Kämpfer war. Er war völlig blutüberströmt und sah elend aus, aber die Bildunterschrift war auf Kurdisch, also verstand ich natürlich nicht, was dort stand. Dank Google Translate konnte ich mir einen Eindruck verschaffen, denn obwohl die Übersetzung nicht perfekt war, stand Kurdisch als Option zur Verfügung. Einige Wörter waren vermutlich falsch geschrieben oder es wurde kurdischer Slang verwendet, weil manche Begriffe keinen Sinn ergaben, aber ich konnte ungefähr verstehen, worum es ging. Und obwohl diese IS-Typen Verbrecher waren oder sind, war das, was ich las, extrem verstörend. Ich erinnere mich nicht an die genauen Worte, aber die übersetzten Begriffe waren etwa Abstimmung, gnädiger Tod und dann eine Anzahl von Stunden. Man musste kein Genie sein, um zu erkennen, was die Peshmerga vorschlugen. Sie wollten, dass ihre Instagram-Follower entscheiden, ob der gefangene Mann leben oder sterben sollte. Wie du dir vorstellen kannst, bestanden die meisten Antworten aus nur einem Wort, das sich übersetzen ließ mit Ja, töte ihn, mach es und ähnlichem. Nur wenige baten sie, es nicht zu tun, mit Argumenten wie Du bist nicht besser als sie, Wir sind keine Barbaren und Variationen davon. Ich erinnere mich, dass ich wirklich schockiert war, denn die Frist betrug nur 2 oder 3 Stunden und obwohl der Beitrag erst eine halbe Stunde alt war, gab es bereits hunderte von Kommentaren, die ihnen befahlen, ihn zu töten. Ich erinnere mich, dass ich den Post mit meinem Freund geteilt habe, derselbe, der mir das Konto am Anfang angezeigt hatte. Wir verbrachten Stunden damit, darüber zu sprechen, wie schrecklich das alles war, diskutierten, ob der Gefangene den Tod verdient hatte oder nicht, und betrachteten, was seine dschihadistischen Kameraden taten. Sie nahmen Sklaven, errichteten echte Freiluftsklavenmärkte mit weinenden und schreienden Frauen und Mädchen, ganz zu schweigen von den Massenhinrichtungen von Hunderten unschuldiger Menschen mitten in der Wüste. Am Ende, nehme ich an, spielte es keine Rolle, was wir dachten, denn während wir sprachen, schickte mir mein Freund einen weiteren Post mit einem dieser Staun-Emojis, gelb mit einem blauen Akzent. Es war ein Foto, dasselbe des Gefangenen, das sie vor ein paar Stunden gezeigt hatten. Nun lag er im Staub, mit leerem Blick, und ein Blutpfütze bildete sich unter seinem Körper. Sie hatten es getan. Sie hatten ihn getötet, nach den Befehlen der Instagram-Öffentlichkeit. Mir lief ein Schauer über den Rücken. Ich bezweifle nicht, dass dieser Mann sein Schicksal verdient hatte, aber zu wissen, dass es so brutal geschah, als Abstimmung unter Menschen, erschütterte mich. Es zeigte, dass selbst diejenigen, die angeblich die Guten waren, genauso blutdürstig und gnadenlos sein konnten wie die Monster, gegen die sie kämpften. Wir können nicht leicht urteilen. Die Kurden wurden dort massenhaft getötet. Wie würdest du reagieren, wenn dein Volk getötet oder als Sklaven verkauft würde? Auch du würdest kämpfen wollen. Und mit Wut. Die Posts wurden gelöscht und das Konto wenig später gesperrt, zum Glück. Offensichtlich konnte Instagram so etwas auf seiner Plattform nicht zulassen. Aber sobald die Administratoren ein Konto löschten, tauchte ein neues auf, mit denselben Bildern und denselben Abstimmungen. Es passierte nicht nur einmal. Ich sah solche Abstimmungen über Hinrichtungen immer wieder. Ich glaube, seitdem sehe ich die Menschheit nie wieder auf dieselbe Weise. Ich weiß, dass das alles am anderen Ende der Welt geschah, aber ich denke, wir können uns einig sein, dass Menschen im Kern überall gleich sind. Wir können freundlich, großzügig und mitfühlend sein, aber wir tragen alle auch die Fähigkeit in uns, kalt, blutrünstig und monströs zu sein. Ich betrieb früher eine Art Geschäft von zu Hause aus. Ich hatte einen Online-Shop, in dem ich gebrauchte Musikinstrumente verkaufte, hauptsächlich Gitarren. Ich beobachtete ständig den Gebrauchtmarkt und hatte ein gutes Auge dafür, wie viel man für bestimmte Stücke verlangen konnte. Wenn etwas zu einem guten Preis auftauchte, kaufte ich es einfach und verkaufte es weiter, in der Hoffnung, ein wenig Geld zu verdienen. Ich wurde dadurch nicht reich oder so, aber es war ein unterhaltsames Hobby und gab mir außerdem die Gelegenheit, unterwegs interessante Dinge kennenzulernen. Ich nutzte Craigslist, Facebook Marketplace und einige andere Seiten mit internationalem Versand. Obwohl ich es vorzog, Geschäfte persönlich abzuwickeln, also benutzte ich fast immer Facebook und Craigslist. Ich lebte in einem Reihenhaus im Zentrum einer großen Stadt, also war es normalerweise einfach, Geschäfte abzuschließen, da viele Leute durch meine Gegend kamen. Mein Haus lag in einer Seitenstraße, gleich neben einer Hauptstraße. Es war keine geschlossene Wohnanlage oder etwas Ähnliches, nur eine Reihe von Reihenhäusern entlang der Straße. Das Fenster meines Wohnzimmers war etwa 6 Meter vom Gehweg entfernt. An einem Dienstag erhielt ich eine Nachricht von einem Mann, der an einer meiner teureren Gitarren interessiert war. Er hieß Travis und schien echt zu sein. Sein Facebook-Profil sah seriös aus und war über 10 Jahre alt. Wir unterhielten uns eine Weile und ich gab ihm meine Adresse, damit er sich die Gitarre ansehen konnte. Wir vereinbarten eine Uhrzeit für denselben Abend und ich ging wieder an die Arbeit. Als es soweit war, schaute ich immer wieder aus dem Fenster. Ein Auto fuhr die Straße entlang und ich dachte, das könnte er sein. Es war ein alter silberner SUV und ich sah ihn mindestens 3-mal an meinem Fenster vorbeifahren. Einmal ging ich sogar hinaus und winkte, um ihm zu zeigen, dass er am richtigen Ort war, aber er fuhr einfach weiter. Ich ging wieder hinein, etwas verlegen, weil ich einem Fremden zugewinkt hatte. Ich dachte, Travis würde wohl nicht auftauchen. Das war bei diesem Geschäft nicht ungewöhnlich. Also machte ich mir keine weiteren Gedanken darüber. Am nächsten Abend saß ich im Wohnzimmer mit meinem Laptop und der laufenden Fernseher. Ein Film lief, aber ich beantwortete auch ein paar E-Mails. Die Uhr näherte sich Mitternacht und ich wurde müde. Ich stand vom Sofa auf und ging ins Bad, als ich eine Gestalt draußen vor meinem Hinterfenster stehen sah. Es war zu dunkel, um sie genau zu erkennen, aber es war nicht normal, dass jemand dort war. Der hintere Bereich war eingezäunt und niemand sollte dort hineingehen. Es war mein privater Hof. Wer auch immer dort war, befand sich also auf meinem Grundstück. Ich schaltete den Fernseher aus und hörte dann ein leises metallisches Geräusch, als ob etwas über Holz kratzte. Ich verspürte ein wenig Angst, glaubte aber noch nicht, dass es etwas Ernstes war. Als ich jedoch wieder hinsah, bemerkte ich, dass die Hintertür einen Spalt offen stand und im Türrahmen stand eine Gestalt, ein großer, schlanker Mann in dunkler Kleidung. Es schien, als hätte er mich noch nicht bemerkt. Ich rief, »Hey!« Ein jämmerlicher Versuch, bedrohlich zu klingen. Ich wollte wütend oder entschlossen wirken, aber meine Stimme brach und klang schwach. Die Gestalt blieb regungslos und drehte sich dann langsam zu mir um. Unsere Blicke trafen sich. Sein Gesicht war teilweise durch den Schatten seiner Kapuze verdeckt. Für einen kurzen, intensiven Moment bewegte sich keiner von uns. Dann, als hätte jemand in einer pausierten Szene auf das Play gedrückt, rannte er los. Zum Glück rannte er nicht auf mich zu, sondern drehte sich um und floh durch die Hintertür, durch die er gekommen war. Ich rannte zur Tür und schrie so laut ich konnte, in der Hoffnung, die Nachbarn zu alarmieren oder ihn zumindest genug zu erschrecken, damit er nicht zurückkam. Ich schlug die Tür zu und rief die Polizei. Als ich die Tür genauer untersuchte, sah ich, dass sie beschädigt war und sich das Schloss nicht mehr einrasten ließ. Es sah aus, als wäre sie aufgebrochen worden. Die Polizisten kamen und wir redeten eine Weile. Sie durchsuchten die Umgebung kurz, aber der Mann war schon verschwunden. Einer der Beamten meinte, es habe sich wahrscheinlich um einen zufälligen Einbruchsversuch gehandelt. Irgendwann erzählte ich ihnen von meinem kleinen Geschäft, dass ich teure Artikel von zu Hause aus verkaufte. Mit dieser Information meinte der Beamte, dass so etwas Diebe anziehen könne. Das ergab Sinn, denn im Grunde kündigte ich der Welt an, dass ich wertvolle Dinge zu Hause hatte und gab außerdem meine Adresse heraus. Ich gab der Polizei eine Liste der Personen, die mich kontaktiert hatten. Aber niemand wurde jemals festgenommen. Ich glaube, es war der Typ von der Nacht zuvor, weil der Zeitpunkt passte. Ich bin mir nicht sicher, ob der silberne SUV etwas damit zu tun hatte, aber es sah so aus, als hätten sie den Ort vielleicht ausgekundschaftet, um in der nächsten Nacht zurückzukehren. Ich sah diesen SUV nie wieder. Der Vorfall machte mich eine Zeit lang paranoid. Ich fühlte mich in diesem Haus nie wieder sicher. Viele Leute hatten meine Adresse und ich hatte Angst, dass derselbe Mann zurückkommen könnte, da er nie gefasst wurde. Ein paar Monate später zog ich in ein Hochhaus, um bessere Sicherheit zu haben. Da ich nur gemietet hatte, war das kein großes Problem. Ich behielt mein kleines Geschäft noch ein paar Jahre, machte aber alles online. Letztlich stellte sich heraus, dass ich auf diese Weise mehr verdiente, also gab es wirklich keinen Grund mehr, das Risiko einzugehen, Fremde persönlich zu treffen. Alles begann wie ein weiterer typischer Samstagabend. Ich war zu Hause, gelangweilt und auf der Suche nach etwas zu tun. Ich beschloss, Snapchat zu überprüfen, um zu sehen, ob einer meiner Freunde draußen war. Ich postete ein schnelles Selfie mit einem Katzenfilter und dem Standortfilter meines Viertels aktiviert, um anzudeuten, dass ich verfügbar war, um rauszugehen. Nach einer Weile bemerkte ich eine Benachrichtigung von jemandem, den ich nicht kannte. Der Kontoname bestand nur aus einer Zahlenkombination. Ich öffnete sie in der Erwartung, dass es Spam oder irgendein zufälliger Bot sei, aber es war ein echtes Foto. Es schien von der anderen Straßenseite aufgenommen worden zu sein, direkt vor meinem Haus. Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Wer war diese Person und wie wusste sie, wo ich wohnte? Ich beschloss nicht zu antworten und ignorierte es einfach in der Hoffnung, dass es verschwinden würde. Ich wechselte zu Textnachrichten, um meiner Freundin Jen zu schreiben und zu sehen, ob sie Lust hatte, etwas essen zu gehen. Sie sagte ja, also verließ ich das Haus und fuhr zu dem Restaurant, das wir mochten. Als ich parkte, machte ich ein schnelles Foto vom Neonzeichen, um zu zeigen, wo ich war. Während Jen und ich aßen, erhielt ich erneut eine Benachrichtigung von dem Konto mit den zufälligen Zahlen. Mein Herz sank, als ich sie öffnete. Es war ein Foto vom gleichen Ort, an dem ich geparkt hatte, aufgenommen aus einem nahegelegenen Auto. Wie konnte diese Person mir folgen? Ich versuchte, meine Angst vor Jen zu verbergen, lachte und tat so, als sei es ein Scherz. Nach dem Abendessen gingen Jen und ich durch das Viertel, um ein Eis im Laden an der Ecke zu kaufen. Ich machte ein Foto von meinem Schokoladeneis und vergaß, meinen Standort zu deaktivieren. Keine 5 Minuten später erhielt ich eine Benachrichtigung, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es war ein Foto von der gleichen Eissorte, die ich hatte, eindeutig heimlich aus dem Laden aufgenommen. Jen bemerkte, dass ich anfing, nervös zu werden und fragte, was los sei. Ich zeigte ihr die Nachrichten und sie stimmte zu, dass es wirklich beunruhigend war. Wir beschlossen, zu ihr nach Hause zu gehen, anstatt draußen weiterzulaufen. Ich hatte große Angst und wollte nur an einem sicheren Ort sein. Als wir bei Jens Haus ankamen, schlossen wir alle Türen und zogen die Vorhänge zu. Wir versuchten, Filme zu schauen und uns zu entspannen, aber ich konnte nicht aufhören, obsessiv aus den Fenstern zu sehen. Ich wusste, dass es lächerlich war, aber ich hatte ein paranoides Gefühl, dass uns jemand von draußen beobachtete. Einige Stunden später erhielt ich erneut eine Nachricht von dem Stalker-Konto. Zitternd öffnete ich sie. Es war ein Foto von Jens Haus, aufgenommen von der Straße hinter ihrem Garten. Wer auch immer diese Person war, hatte mich irgendwie bis hierher verfolgt. Jen sah das Bild und geriet völlig in Panik. Sie sagte, wir müssten die Polizei rufen. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum 911 wählen konnte. Ich erzählte der Operatorin, was geschah, und sie sagte, dass eine Streife geschickt würde, um die Gegend zu überprüfen. Jen und ich kuschelten uns auf das Sofa, verängstigt. Dieser Psychopath wusste genau, wo wir waren. Wir hielten alle Lichter aus in der Hoffnung, dass er denken würde, wir seien gegangen. Dann erhielt ich eine Benachrichtigung, die mein Herz zum Stillstand brachte. Es war ein Foto von Jens Wohnzimmerfenster von außen, das unsere verschwommene Silhouette auf dem Sofa zeigte. Der Stalker war direkt draußen und beobachtete uns. Eine erschreckende Nachricht folgte, in der stand, dass er mich sehe und jetzt komme. Jen und ich sprangen panisch auf. Plötzlich hörten wir, wie die Terrassentür gerüttelt wurde. Jemand versuchte einzubrechen. Wir schrien und rannten ins Badezimmer, blockierten die Tür mit einem Stuhl. Ich hörte schwere Schritte im Haus. Der Stalker war drin. Wir konnten hören, wie er ging, Türen öffnete und nach uns suchte. Wir kauerten uns in der Badewanne, schluchzend und zitternd, bis wir die Sirenen hörten. Ich habe nie eine größere Erleichterung gespürt, als die Polizisten ins Haus stürmten und den Stalker festnahmen. Nach dieser schrecklichen Nacht benutzte ich nie wieder die Standortfunktion von Snapchat. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man nie wirklich weiß, wer einen beobachten könnte. Manchmal verstecken sich Stalker nicht nur hinter Bildschirmen, sie finden Wege, einen auch in der realen Welt zu verfolgen. Ich werde mich nie wieder völlig sicher fühlen, meinen Standort online zu teilen, nach dem, was passiert ist. Man kann niemandem trauen, nicht einmal einem Fremden, der nur wie ein weiteres gesichtsloses Konto aussieht. Hinter diesem leeren Profil könnte jemand lauern und jede Bewegung beobachten, bis der Moment kommt, dich alleine in der Dunkelheit zu erwischen. Diese Nacht war die erschreckendste Erfahrung meines Lebens. Einen Verrückten zu haben, der mir bis zu Jens Haus folgte und versuchte einzubrechen, war wie ein Horrorfilm. Ich konnte die unheimlichen Snapchat-Nachrichten nicht aus meinem Kopf bekommen. Der Parkplatz, das Eis, der Hinterhof. Wie lange hatte diese Person mich verfolgt, bevor sie Kontakt aufnahm? Wie hatte sie mich überhaupt gefunden? Vielleicht werde ich nie die ganze Geschichte erfahren. Nach all dem hatten Jen und ich wochenlang Probleme, alleine auszugehen. Wir bestanden immer darauf, uns anzurufen, wenn wir irgendwo ankamen, um sicherzugehen, dass uns niemand wieder folgte. Ich zuckte bei jedem Geräusch zusammen und sah ständig über die Schulter, um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtete oder Fotos machte. Ich hörte komplett auf, in sozialen Medien zu posten, aus Angst, dass jede Spur meines Standorts den Stalker zurückbringen könnte. Ich musste mich daran erinnern, dass die Polizei den Typen gefasst und ins Gefängnis gebracht hatte. Er konnte uns nicht mehr verletzen. Aber trotzdem konnte ich dieses Gefühl von Verwundbarkeit nicht abschütteln, beobachtet worden zu sein, ohne es zu merken. Mein Sicherheitsgefühl in der Welt war vollständig zerstört. Mit der Zeit begannen Paranoia und Angst langsam zu schwinden. Ich begann, soziale Medien wieder zu nutzen, aber mit deaktivierten Standortdiensten. Ich akzeptierte, dass ich wahrscheinlich immer ein wenig Angst davor haben würde, beobachtet zu werden, aber ich wollte nicht, dass eine schreckliche Erfahrung mein Leben bestimmt. Meine beste Freundin Jen an meiner Seite zu haben, half mir enorm. Wir passten aufeinander auf und fühlten uns zusammen sicherer. Was passiert ist, hat mir wichtige Lektionen über Online-Privatsphäre beigebracht, die ich nie vergessen werde. Es zeigte mir auch, wie leicht ein Stalker eine digitale Bedrohung in eine reale Gefahr verwandeln kann, wenn man sich nicht schützt. Ich bin dankbar, dass ich unverletzt herauskam und Gerechtigkeit erfahren habe. Es hätte viel schlimmer kommen können. Vorerst vermeide ich es weiterhin, nachts allein Eis essen zu gehen. J. Jocelyn Kanner wurde am 14. März 1990 in Anaheim, Kalifornien geboren, bevor sie in der Nähe des Lake Elsinore aufwuchs. Jocelyn begann bereits im Alter von 17 Jahren für lokale Magazine zu modeln, erlangte jedoch den größten Teil ihrer Bekanntheit, als sie auf dem Cover des Lowrider Magazins erschien. Sie war auch im Valentinstag-Special von Worldstar Hip Hop zu sehen, im Musikvideo von Gerardo Ortiz zu seinem Song Imi Besa, sowie in mehreren anderen Magazinen und Musikvideos. Dieser Ruhm führte dazu, dass Jocelyn ihre eigene Bademodenmarke startete und ihre Popularität auf Instagram nutzte, um ihre Produkte an ihre beeindruckenden 13 Millionen Follower zu verkaufen. Ihr Instagram-Account entsprach dem, was man von einer sogenannten Influencerin erwarten würde. Eine Sammlung von halbnackten Fotos von sich selbst, begleitet von vielen weiteren Bildern, die ihre ausgedehnten Reisen durch die USA und Lateinamerika dokumentierten, nichts weniger als in einem Privatjet, sowie ihre Teilnahme an verschiedenen Mode-Events in New York und Los Angeles. Sie war auch für ihren ausgeprägten Po berühmt, was ihr den Spitznamen »die mexikanische Kim Kardashian« einbrachte. Doch offenbar besaß Jocelyn neben ihrer Schönheit auch die Intelligenz, die diese ergänzte, denn in ihrem LinkedIn-Profil gab sie an, Mikrobiologie an der San Diego State University studiert zu haben. Sie verfügte über Intelligenz und gutes Aussehen, und konservative Schätzungen ihres Einkommens deuteten darauf hin, dass sie dank verschiedener Sponsoring-Deals und dem Verkauf ihrer Bademodenlinie über 100.000 Dollar verdiente. Für Jocelyn war das jedoch offensichtlich nicht genug. Im Dezember 2020 vereinbarte Jocelyn einen Termin bei einem plastischen Chirurgen in Kolumbien, um eine sogenannte brasilianische Po-Vergrößerung durchführen zu lassen. Bei diesem Eingriff wird Fett aus verschiedenen Körperbereichen entnommen und in die Gesäßregion injiziert, um sie größer wirken zu lassen. Dieser Eingriff wird in den USA immer beliebter und ist schnell zu einer der häufigsten Schönheitsoperationen geworden. Laut den Statistiken der American Society of Plastic Surgeons aus dem Jahr 2015 stieg die Rate der brasilianischen Po-Vergrößerung zwischen 2000 und 2015 um mehr als 200 von 1.356 auf 4,767 Operationen in diesem Zeitraum. Die Fettinjektion in das Gesäß kann jedoch schwere Probleme verursachen, wenn sie unsachgemäß durchgeführt wird, einschließlich einer Fettembolie, bei der Fett in den Blutkreislauf gelangt und ein Blutgefäß blockiert. Jocelyns Po-Vergrößerung war für Anfang Dezember geplant, doch etwa zur gleichen Zeit tauchten Nachrichten über ihren tragischen Tod auf. Die genaue Todesursache wurde von ihrer Familie nicht bestätigt, doch die Instagram-Influencerin Lyra Mercer schien die Hintergründe zu kennen und schrieb am 7. Dezember auf Twitter: »Oh mein Gott, Jocelyn Cano ist in Kolumbien bei einer Operation gestorben, was für ein Wahnsinn!« Eine dreistündige Live-Übertragung, die vermutlich ihre Beerdigung zeigte, wurde auf YouTube gezeigt. Darin waren ihre Angehörigen zu sehen, wie sie der jungen Frau die letzte Ehre erwiesen, deren Körper in einem Sarg neben einem großen Foto von ihr ruhte. Die Teilnahme war klein und intim, hauptsächlich aufgrund der Pandemie. Dennoch war in der Übertragung deutlich zu erkennen, dass Jocelyns Familie über die Nachricht ihres Todes zutiefst erschüttert war. Bekannt ist, dass sie zwei kleine Kinder hinterließ. Laut PlasticSurgery.com liegt die geschätzte Sterblichkeitsrate bei brasilianischen Po-Vergrößerungen bei 1 zu 3000. Und es erscheint wahrscheinlich, dass Jocelyns Tod auf Komplikationen nach der Operation zurückzuführen ist, wodurch sie zu den wenigen unglücklichen Fällen gehört, die diesen Eingriff nicht überlebt haben. Manche fragen sich, warum die Vertreter der Marke Kano die Nachricht nicht bestätigt haben, wobei ein Follower bemerkte, dass die Marke ja ihr gehörte oder zumindest ihren Namen trug und daher eine Erklärung abgeben sollte. Schließlich hatte sie mehr als 12 Millionen Follower. Das Fehlen einer Bestätigung hat nur die Gerüchte befeuert, dass Jocelyn tatsächlich infolge des Eingriffs gestorben ist und dass diejenigen, die jetzt ihr Unternehmen führen, fürchten, dass die Umstände ihres Todes das Markenimage schädigen könnten. Schließlich profitieren auch sie von der oberflächlichen Eitelkeitskultur, die durch das Influencer-Phänomen auf Instagram entstanden ist. Im vergangenen Jahr berichtete eine Online-Nachrichtenplattform über einen alarmierenden Anstieg von Po-Vergrößerungen auf dem Schwarzmarkt, teilweise inspiriert durch das sogenannte Snapchat-Dysmorphie-Phänomen. Den Zustand von der eigenen körperlichen Erscheinung losgelöst zu sein, bedingt durch die ständige Konfrontation mit stark bearbeiteten oder veränderten Körpern in sozialen Medien. Weit verbreitet wird berichtet, dass auf Schönheit fokussierte soziale Medien extrem schädlich für die psychische Gesundheit von Frauen sind, da sie unrealistische Erwartungen darüber setzen, wie sie aussehen oder leben sollten. Doch offenbar gilt dasselbe auch für die physische Gesundheit, da chirurgische Abkürzungen zu bestimmten Körpertypen in den letzten Jahren buchstäblich mehrere junge Frauen das Leben gekostet haben. Man kann sich darauf einigen, dass es schlichtweg erschreckend ist, dass Frauen solchen Druck so stark empfinden, dass sie ihr Leben riskieren, um einen gesellschaftlich auferlegten Schönheitsstandard zu erreichen. Und dass intelligente, erfolgreiche Menschen so tief von dem beeinflusst werden, was sie online sehen, dass sie sich für offensichtlich gefährliche chirurgische Eingriffe entscheiden. Jocelyn Cano musste nicht sterben, das ist klar. Aber die Frage bleibt, wie viele andere junge Frauen müssen ihr Leben verlieren, bevor wir lernen, das, was wir natürlich haben, zu schätzen, anstatt einem unerreichbaren Ideal nachzujagen? Und wie viel Blut haben wir an den Händen, weil wir überhaupt zugelassen haben, dass dieser Standard existiert? Ich zog in eine neue Stadt, als ich etwas über 30 war. Mein Plan war, ein Haus in der Gegend zu kaufen. Aber da ich aus einem anderen Bundesstaat kam, wollte ich nicht einfach irgendeinen Ort auswählen. Stattdessen dachte ich, es wäre am besten, zuerst eine Wohnung zu mieten und den Immobilienmarkt zu beobachten. Da ich nicht wusste, wann sich eine gute Gelegenheit ergeben würde, wollte ich mich nicht auf einen Jahresvertrag festlegen. Es ist immer möglich, jemanden für eine Untervermietung zu finden, aber diese Mühe wollte ich vermeiden. Also suchte ich nach einem Ort, bei dem ich von Anfang an monatlich zahlen konnte. Ich suchte hauptsächlich auf Facebook, da dort einige kleine, unabhängige Gebäude gelistet waren. Die großen Corporate-Vermieter hatten strikte Jahresvertragsrichtlinien. Schließlich fand ich etwas, das passend schien. Ein kleines Gebäude in einem Wohngebiet, umgeben von Einfamilienhäusern, mit einem suburbanen Flair, obwohl es nicht weit von der Stadt entfernt war. Das Gebäude hatte 3 Stockwerke und nur 2 Wohnungen pro Etage, also 6 Einheiten insgesamt. Die Miete war günstig und es wurde nur eine Verpflichtung von 3 Monaten verlangt. Außerdem war die Wohnung möbliert, was ein Vorteil war. Es schien ein guter Kompromiss, da die Wahrscheinlichkeit, in dieser Zeit ein Haus zu kaufen, gering war. Die Wohnung selbst hatte nichts Besonderes, aber sie war für einen vorübergehenden Aufenthalt in Ordnung. Die Wände waren in einem matten Weiß gestrichen, die Möbel alt und abgenutzt und der Blick aus dem Fenster ging direkt auf die Wohnung des Nachbarn. Aber sie war funktional und nahe an der Stadt, was für mich das Wichtigste war. Das Gebäude war alt und hatte eine große doppelte Glastür vorne, die die Bewohner nutzten. Es gab keine elektronischen Schlösser, nur Schlüssel. Ich sah nicht eine einzige Überwachungskamera im ganzen Gebäude. Es war für die Zeit ziemlich veraltet, da die meisten Gebäude über bessere Sicherheitsmaßnahmen verfügten. Da die Wohnung möbliert war, kam ich mit sehr wenigen Sachen an. Ich lernte keine meiner Nachbarn kennen, was mir recht war. Ich schätzte meine Privatsphäre. Die meisten Tage verbrachte ich damit, die Stadt zu erkunden und nach Immobilien zu suchen. Ich hatte meine Suche auf ein paar Gegenden eingeschränkt. Eines Morgens, nach einer langen Nacht, wurde ich plötzlich von einem lauten Klopfen an der Tür geweckt. Noch halb verschlafen rieb ich mir die Augen und ging öffnen, ohne zu wissen, wer da sein könnte. Vor mir stand ein Mann mit einem Werkzeugkasten in der Hand. Er stellte sich als Hausmeister des Gebäudes vor. Er war ungefähr in meinem Alter, etwa Anfang 30. Er war etwa 1,73 Meter groß, hatte aber ein hartes Auftreten, wie dieser Typ von Mann, mit dem man sich lieber nicht anlegen würde. Vielleicht waren es die Tattoos, die diesen Eindruck machten. Er war vollständig damit bedeckt, sogar bis zum unteren Kinn, und hatte einige kleine im Gesicht. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen, aber da ich neu im Gebäude war, dachte ich nicht weiter darüber nach. Er erklärte mir, dass in meiner Wohnung ein Leck gemeldet worden sei, das sofortige Aufmerksamkeit erforderte. Sein Ton war dringend, also trat ich zur Seite und ließ ihn herein. Die Wohnung war nicht groß, also blieb ich im Wohnzimmer, während er alles überprüfte. Er schaute unter die Spüle, ins Badezimmer und sogar hinter den Kühlschrank. Er war gründlich, das muss man sagen. Er murmelte ein paar Mal etwas vor sich hin und ging dann, ohne viel zu sagen, wieder hinaus. Ich erinnere mich, dass ich mich nach seinem Weggang etwas unwohl fühlte. Der Besuch war abrupt und rückblickend etwas seltsam. In allen Gebäuden, in denen ich zuvor gewohnt hatte, bekam man immer vorher Bescheid, bevor jemand die Wohnung betrat. Jedenfalls ging ich wieder ins Bett, entschlossen, noch ein wenig zu schlafen. Als ich später an diesem Tag endlich aufwachte, störte mich etwas von dem Besuch am Morgen noch immer. Ich beschloss, meine Vermieterin anzurufen, nur um sicherzugehen, dass er wirklich für das Gebäude arbeitete. Ich rief sie an und erklärte, was passiert war, in der Hoffnung, dass sie bestätigen würde, dass es sich um den Hausmeister handelte. Aber nachdem ich gesprochen hatte, sagte sie mir, dass niemand für sie arbeitete, der auf diese Beschreibung passte. Tatsächlich war ihr Sohn für alle Reparaturen zuständig und er sah überhaupt nicht so aus, wie ich es beschrieben hatte. Kein einziges Tattoo. Außerdem war im Gebäude kein Leck gemeldet worden. Ich glaube, es war wahrscheinlich irgendein Dieb, der wusste, dass ich neu war. Vielleicht beobachtete er die Facebook-Anzeigen und erschien wissentlich in der Annahme, dass die neu zugezogene Person nichts Verdächtiges bemerken würde. Das ergab Sinn, denn später erfuhr ich von meiner Vermieterin, dass keiner meiner Nachbarn von ihm besucht wurde. Ich war der Einzige. Es war ziemlich offensichtlich, dass der Mann nicht wegen eines Lecks dort war. Er inspizierte meine Wohnung, wahrscheinlich mit der Absicht, einen Einbruch zu planen. Zum Glück hatte ich nichts Wertvolles. Das hätte er während seines Aufenthalts bemerkt, also wusste er zumindest, dass ich kein lohnendes Ziel war. Manchmal frage ich mich, was er getan hätte, wenn ich einen teuren Laptop oder andere Wertgegenstände gehabt hätte. Vielleicht hätte er mich sofort bedroht oder wäre an einem anderen Tag wiedergekommen. Angesichts der großen Werkzeugkiste, die er trug, frage ich mich, was wirklich darin war. Ich vermute, es waren keine Werkzeuge. Ich habe schon immer geliebt, die Snapchat-Filter zu benutzen. Es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich mein Gesicht in süße Tiere verwandelt oder sogar das Geschlecht wechselt. Ich verwende die Filter gerne, wenn mir langweilig ist oder wenn ich einfach nur ein bisschen spielen und lustige Fotos an meine Freunde schicken will. Letzte Woche spielte ich wie üblich mit den Filtern herum, zog alberne Grimassen und probierte einige neue aus, die ich noch nie verwendet hatte. Ich aktivierte den Blumenkranzfilter und zog die Lippen zu einem Kussmund. Als ich das Foto überprüfte, bevor ich es verschickte, bemerkte ich etwas Seltsames im Hintergrund. Eine dunkle, geisterhafte Gestalt stand am Rand des Bildes. Sie war durchsichtig und verschwommen, bewegte sich leicht, als würde sie von einer Brise geschoben. Ich starrte sie einen Moment lang an, verwirrt über das, was ich sah. Ich dachte, es müsse irgendein Fehler im Filter oder in der App sein, der eine seltsame Verzerrung im Hintergrund verursachte. Ich löschte das Foto und versuchte es erneut mit demselben Filter, diesmal ganz sicher, dass ich allein im Zimmer war. Doch wieder, als ich das Foto überprüfte, war diese dunkle, geisterhafte Gestalt da, diesmal deutlicher, genau in der Mitte des Bildes. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Wie konnte dieses Ding auf meinen Fotos erscheinen, wenn ich allein war? Ich wechselte zu einem anderen Filter, einem, der mir Hundeohren und eine Schnauze gab. Während ich für die Kamera posierte, überkam mich ein unheimliches Gefühl. In der Vorschau war die Gestalt wieder da, näher als zuvor. Jetzt war ihre Form klarer, die Silhouette einer Person, aber ohne Gesichtszüge und mit verblassenden Gliedmaßen. Die Angst schnürte mir die Brust zu. Das musste mehr sein als nur ein Filterfehler. In den folgenden Tagen begann die geisterhafte Gestalt auf allen meinen Fotos zu erscheinen, egal welchen Filter ich benutzte. Zuerst lauerte sie im Hintergrund, aber allmählich kam sie näher. Ihr leeres Gesicht wandte sich mir zu, als würde sie direkt in die Kamera blicken. Ich versuchte, das Handy neu zu starten, die App neu zu installieren, den Ort zu wechseln, aber nichts funktionierte. Die Gestalt folgte mir überall hin. Meine Freunde begannen Fragen zu stellen, besorgt wegen dieser unheimlichen Erscheinung auf meinen Fotos. Zuerst nahm ich es mit Humor und machte Witze über einen Snapchat-Stalker, obwohl meine Angst wuchs. Ich konnte nicht erklären, was passierte. Es fühlte sich an, als würde mich etwas durch die App verfolgen. Schließlich kontaktierte ich den Snapchat-Support und erzählte ihnen, was geschah. Sie baten mich, einige Beispielbilder zu schicken und waren genauso ratlos wie ich. Offenbar hatten sie so etwas noch nie gesehen. Sie versicherten mir, dass sie den Fall untersuchen würden und deaktivierten währenddessen mein Konto. Widerwillig erstellte ich ein neues Konto, um den Kontakt zu meinen Freunden nicht zu verlieren. Zu meiner großen Erleichterung erschien die geisterhafte Gestalt auf keiner der neuen Fotos. Es schien, als wäre das, was auch immer das Phänomen verursacht hatte, an mein altes Konto gebunden gewesen. Auch Snapchat konnte nicht herausfinden, was passiert war. Kein Filter- oder Linseneffekt konnte diese beunruhigende Figur erklären. Ich habe bis heute keine Erklärung für den geisterhaften Besucher auf meinen Fotos. Ein Teil von mir fragt sich, ob ich vielleicht eine übernatürliche Entität angezogen habe, die sich über die App an mich gekettet hat. Heutzutage benutze ich nur noch einfache Filter und versuche nicht zu viel darüber nachzudenken, was passiert ist. Doch hin und wieder, wenn ich ein Selfie mache, überkommt mich das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich mache das Foto schnell und vermeide es, zu genau auf den Hintergrund zu schauen, bevor ich es verschicke. Manche Rätsel lässt man besser ungelöst. Seit dem Vorfall sind einige Wochen vergangen, aber ich fühle mich immer noch unruhig, jedes Mal, wenn ich Snapchat öffne. Meine Freunde haben bemerkt, dass ich die lustigen Filter kaum noch benutze. Ich bleibe bei den einfachen Selfies. Ein paar Mal haben sie mich wieder nach dieser geisterhaften Sache gefragt, wollten wissen, ob ich je herausgefunden habe, was es war. Ich zucke nur mit den Schultern und sage, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, den Snapchat behoben hat. Doch die Wahrheit ist, dass ich immer noch Angst vor dem habe, was passiert ist. Ich habe sogar aufgehört, in meiner Wohnung Fotos zu machen. Jetzt benutze ich Snapchat nur noch an öffentlichen Orten. So kann ich mich wenigstens damit trösten, dass, wenn die Gestalt wieder auftaucht, es nur irgendeine zufällige Person im Hintergrund ist und nichts Übernatürliches. Meine Snapchat-Nutzung hat seit dieser Begegnung stark abgenommen. Früher verbrachte ich Stunden täglich damit, lustige Fotos an Freunde zu schicken. Jetzt öffne ich die App kaum noch. Sie fühlt sich irgendwie verunreinigt an. Der Spaß, den ich früher beim Spielen mit den Filtern hatte, wurde durch eine ständige Vorsicht ersetzt. Jedes Mal, wenn ich ein Foto mache, überprüfe ich sorgfältig den Hintergrund, bevor ich es verschicke, bereit, dieses gespenstische Gesicht wiederzusehen. Bisher ist es nicht zurückgekehrt, aber die Paranoia bleibt. Ich habe versucht, bei Google zu suchen, ob jemand anderes etwas Ähnliches erlebt hat. Eine geisterhafte Gestalt, die ihn über Snapchat verfolgt, aber ich fand nichts. Was mir passiert ist, scheint einzigartig zu sein. Auch der Snapchat-Support war ratlos, als ich sie kontaktierte. Ein Teil von mir fragt sich, ob es vielleicht eine seltsame Halluzination war, aber es wirkte damals so real. Das Bild war auf den Fotos eingefangen, nicht nur für mich sichtbar, sondern auch für alle, die sie erhielten. Meine beste Freundin besteht darauf, dass ich Snapchat ganz löschen sollte, wenn es mich so beunruhigt. Sie sagt, sie mache sich Sorgen um mich, dass ich mich seit dem Vorfall verändert hätte. Und in gewisser Weise hat sie recht. Ich fühle mich anders, weniger sorglos und vertrauensvoll. Besonders im Umgang mit Technologie und Apps. Wer weiß, was sonst noch dort draußen lauert? Unsichtbar. Digitale Wesen, denen wir begegnen, ohne es zu merken. Das alles hat mir den Blick für Möglichkeiten geöffnet, die mich tief beunruhigen. Trotzdem möchte ich mein Snapchat-Konto behalten. Es ist eine der Hauptmöglichkeiten, mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben und alltägliche Momente zu teilen. Ich will meine Snapstreaks nicht verlieren oder erklären müssen, warum ich mein Konto plötzlich gelöscht habe. Auch versuche ich, mich Schritt für Schritt wieder wohler zu fühlen, auch wenn dieser nervöse Knoten bleibt, sobald ich die App öffne. Schritt für Schritt. Vielleicht wird die geisterhafte Gestalt eines Tages nur wie ein böser Albtraum erscheinen, statt wie eine erschreckende Invasion, die ich nicht rational erklären kann. Ich hoffe, dass Zeit und Gewöhnung die Unruhe auslöschen und mir erlauben, den sozialen Spaß an Snapchat wiederzufinden. Doch bis dahin werde ich vorsichtig mit den Filtern umgehen und wachsam bleiben gegenüber jeder möglichen übernatürlichen Fotobombe. Ich habe einige Hobbys, für die ich mich sehr begeistere, und eines davon ist die Restaurierung alter Autos. Dieses Hobby wurde vor einigen Jahren zu einer Obsession. Ich bin kein Mechaniker oder so etwas, also brauche ich bei diesem Teil Hilfe, aber ich kann mich um die meisten kosmetischen Aspekte kümmern, einschließlich der Lackierung, was ziemlich kompliziert ist. Facebook Marketplace zu durchsuchen, war für mich zu einer täglichen Routine geworden. Immer auf der Suche nach Teilen, die zu meinem aktuellen Projekt passten. An diesem Tag gab es eine Anzeige mit genau den Teilen, die ich brauchte, und sie waren zudem lokal erhältlich. Zu sagen, dass das ungewöhnlich war, wäre untertrieben. Normalerweise musste ich Versandkosten bezahlen, um so spezifische Teile zu bekommen. Der Verkäufer, Chris, antwortete schnell auf meine Nachricht. Wir unterhielten uns ein wenig und er lud mich ein, zu ihm nach Hause zu kommen, um die Teile anzusehen. Das erschien mir eine gute Idee zu sein, so konnte ich sicherstellen, dass sie die richtigen waren, bevor ich bezahlte. Es war spät an einem Samstagabend, also machte ich mich sofort auf den Weg. Es dauerte nur eine halbe Stunde, um anzukommen. Als ich bei seinem Haus ankam, fand ich ein typisches Vorstadthaus, nichts Außergewöhnliches. Ich parkte auf der Straße und ging zur Haustür. Ich klingelte und Chris kam heraus, um zu öffnen. Wir schüttelten uns die Hand. Er war ein Mann von etwa 50 Jahren, übergewichtig und ungefähr 1,80 Meter groß. Ich war 42 und deutlich kleiner. Sofort begannen wir, über Autos zu sprechen und Geschichten über unsere Projekte auszutauschen. Er führte mich in die Garage, wo er die Teile aufbewahrte. Alles war ordentlich und viele der Teile waren genau das, was ich brauchte. Außerdem waren sie in gutem Zustand. Ich war bereit zu bezahlen und zu gehen, aber Chris bestand darauf, dass ich noch ein wenig blieb, um weiterzureden und vielleicht etwas zu trinken. Er war freundlich und es machte immer Spaß, jemanden kennenzulernen, der eines meiner Interessen teilte. Um ehrlich zu sein, wollte ich gehen, aber ich wollte nicht unhöflich wirken. Also stimmte ich zu, eine Weile zu bleiben. Ich folgte ihm ins Haus und er sagte mir, ich solle es mir im Wohnzimmer bequem machen, während er Getränke holte. Der Ort fühlte sich an wie jedes andere Zuhause, in dem ich gewesen war, aber ich konnte ein wachsendes Gefühl der Unbehaglichkeit nicht abschütteln. Es war seltsam, allein mit einem Fremden zu sein. Ich hatte schon oft Leute übers Internet getroffen, um Geschäfte zu machen, aber es war nie so persönlich gewesen. Ich wartete 5 lange Minuten im Wohnzimmer und als Chris zurückkam, reichte er mir ein Glas. Es war ein rotes Plastikglas, wie man es auf College-Partys sieht. Das erschien mir merkwürdig, da das Haus ziemlich gut aussah. Es wäre seltsam gewesen, wenn er keine richtigen Gläser hätte. Ich schaute hinein und sah eine dunkle Flüssigkeit mit weißem Schaum darauf. Ich fragte ihn, was es sei, und er sagte, es sei Rotwein. Aber sofort wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Erstens war der Schaum ungewöhnlich für Wein, und zweitens roch es eher nach Trauben-Kool-Aid, als nach irgendeinem Wein, den ich je probiert hatte. Ich sah wieder zu Chris, und er betrachtete mich auf eine seltsame Weise. Als sich unsere Blicke trafen, wandte er den Blick ab und nahm einen Schluck von seinem Getränk. Ich fühlte mich zu unwohl, um noch länger dort zu bleiben, also stellte ich das Glas einfach auf den Tisch und ging zur Tür. In jeder anderen Situation hätte das unhöflich gewirkt, aber das war mir egal. Als ich den Flur entlang ging, eilte Chris herbei und stellte sich zwischen mich und die Haustür. Ich wollte die Situation nicht eskalieren lassen. Ich wollte nur raus. Ich gehe nur kurz an die frische Luft, sagte ich und hoffte, dass er mich durchließ, aber Chris bewegte sich nicht. Ich wiederholte, dass ich gehen würde, diesmal mit mehr Nachdruck. Ich wusste, dass ich ihn in einem Kampf nicht besiegen könnte und hatte nichts zur Verteidigung, nur meine Schlüssel, aber die würden nicht viel nützen. Trotzdem steckte ich die Hand in die Tasche und hielt sie fest. Ließ einen Schlüssel zwischen meinen Fingern hervorschauen. In diesem Moment machte Chris einen Schritt auf mich zu und rückte etwas von der Tür weg, gerade genug, um einen kleinen Spalt zu lassen. Diesen nutzte ich und drängte mich vorbei. Kaum hatte ich Platz, die Tür zu öffnen, aber ich schaffte es. Ich rannte hinaus und hielt nicht an, bis ich bei meinem Auto war, schloss die Türen und verriegelte sie sofort. Ich blickte zurück und sah ihn am Eingang stehen, aber er folgte mir nicht. Mein Herz schlug heftig, während ich wegfuhr. Ich überprüfte den Rückspiegel, in der Hoffnung, ihn hinter mir zu sehen, Aber da war niemand. Ich fuhr ein Stück weiter, um sicherzugehen, dass niemand mir folgte. Und dann fuhr ich nach Hause zurück, um mich nach dem, was gerade passiert war, zu beruhigen. Einmal zu Hause, rief ich die Polizei an. Man sagte mir, dass sie bereits andere Meldungen über verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Online-Verkäufen erhalten hatten. Es stellte sich heraus, dass jemand anderes Chris bereits gemeldet hatte. Ein anderer Mann war aus seinem Haus geflohen, hatte aber einen Schluck von seinem Getränk genommen und die Wirkung dessen, was auch immer darin war, gespürt. Mit meiner Aussage hatte die Polizei genug, um das Haus zu durchsuchen. Später erhielt ich einen Anruf von den Beamten. Sie hatten ermittelt und ein Drogenlager im Haus gefunden, zusammen mit Beweisen, dass Chris Menschen, die zu ihm kamen, um Dinge zu kaufen, betäubt und beraubt hatte. Er wurde festgenommen und wegen mehrerer Straftaten angeklagt. Ich war erleichtert, dass er gefasst wurde, aber ich konnte mir nicht helfen, mich selbst für meine Dummheit zu beschuldigen. Ich wusste, dass ich nicht allein im Haus eines Fremden sein sollte, und doch hatte ich es getan. Ich erinnere mich noch daran, wie ich im Pyjama auf meinem Bett saß und durch Snapchat scrollte. Ich hatte vorher ein paar Selfies gemacht, während ich neue Kleidung anprobierte. Meine beste Freundin Sarah und ich hatten geplant, am nächsten Tag ins Einkaufszentrum zu gehen, und ich wollte ihre Meinung zu meinen möglichen Outfits hören. Nachdem ich Sarah die Snaps meiner Optionen geschickt hatte, postete ich eines der Selfies in meiner Snapchat-Story. Kurz darauf erhielt ich eine Benachrichtigung, dass ich einen neuen Snap bekommen hatte. Ich öffnete ihn in der Erwartung, dass es einer meiner Freunde war, der auf meine Story reagierte, aber das, was ich sah, ließ mein Herz stillstehen. Es war ein Video von mir selbst, wie ich auf meinem Bett saß und auf mein Handy schaute. Es schien von draußen durch das Fenster meines Zimmers aufgenommen worden zu sein. Ich erstarrte. Der Winkel war unmöglich. Mein Zimmer befand sich im zweiten Stock und es gab keine Möglichkeit, dass jemand von dieser Höhe aus filmen konnte. Ich sah mich panisch in meinem Zimmer um, aber niemand war da. Ich stand auf und überprüfte das Fenster. Es war verschlossen. Ich zog die Vorhänge fest zu, nur für den Fall. Wie konnte das passieren? Ich sah mir den Snap erneut an. Er zeigte mich immer noch in Echtzeit. Jemand hatte meine Handykamera gehackt und beobachtete jede meiner Bewegungen. Ich schaltete das Telefon sofort aus. Meine Hände zitterten. Wer konnte mich ausspionieren? Seit wann wurde ich durch meine eigene Kamera beobachtet? Ich fühlte mich völlig bloßgestellt und verletzt. Mein Handy war etwas so Persönliches, voller Gespräche und privater Momente, und jetzt hatte jemand Zugriff auf all das, nutzte es, um in meine Privatsphäre einzudringen und mir das Gefühl zu geben, in meinem eigenen Zuhause nicht sicher zu sein. Ich wollte die Polizei rufen, aber mein Handy war das Einzige, das den belastenden Snap enthielt. Ich hatte keine Beweise, und außerdem, was hätte ich ihnen sagen sollen? Dass ein Hacker meine Kamera übernommen und mir ein Video von mir selbst geschickt hatte? Sie hätten gedacht, ich sei verrückt oder hätte mir alles ausgedacht. Ich begann nervös in meinem Zimmer hin und her zu laufen. Mein Kopf raste. Ich überlegte, meinen Laptop zu nehmen und das Haus zu verlassen, um an einen öffentlichen Ort zu gehen. Aber ich hatte zu viel Angst, hinauszugehen, ohne zu wissen, wer mich beobachten könnte. Ich beschloss, das Handy wieder einzuschalten, um einen Screenshot des Snaps zu machen. Ich brauchte Beweise. Kaum war es an, öffnete ich Snapchat, aber der Snap war verschwunden. Kein Hinweis mehr auf das verstörende Video. Hatte ich mir alles eingebildet? Nein, es hatte sich zu real angefühlt. Die Angst und Paranoia waren immer noch da. Ich dachte darüber nach, was ich als nächstes tun sollte. Ich könnte das Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, falls Spyware installiert war, aber das würde alle Beweise löschen. Wenn der Snap wieder auftauchte, müsste ich es jemandem erzählen, aber es klang einfach zu unglaublich. Sarah würde denken, ich mache Witze, und meine Eltern waren das Wochenende über weg. Ich müsste die ganze seltsame Geschichte am Telefon erklären. Erschöpft und emotional ausgelaugt ließ ich mich aufs Bett fallen. Ich ließ das Licht an und zog die Decke fest um mich, immer noch das Gefühl habend, beobachtet zu werden. Jedes kleine Geräusch ließ mich zusammenzucken, während ich versuchte zu schlafen. Was, wenn mich jemand immer noch durch das Telefon beobachtete, meine Anrufe und Nachrichten überwachte? Ich wusste, dass ich nicht für immer in meinem Zimmer bleiben konnte. Sobald die Sonne aufging, beschloss ich, zur Polizei zu gehen. Ohne handfeste Beweise konnten sie vielleicht nicht viel tun, aber wenigstens würde es registriert, falls etwas Schlimmeres passierte. Ich musste nur die Nacht überstehen. Die Stunden zogen sich quälend langsam dahin. Als es endlich dämmerte, zog ich mich schnell an und beschloss, das Telefon zu Hause zu lassen, da es kompromittiert sein konnte. Während ich zur Polizeistation ging, konnte ich nicht aufhören, mich umzusehen, auf der Suche nach jemandem Verdächtigen. Aber die Straßen waren an diesem Sonntagmorgen fast leer. In der Wache versuchte ich ruhig zu erklären, was passiert war, und zeigte dem Beamten die Snaps meiner Outfits, die ich Sarah zuvor geschickt hatte, als Beweis dafür, was ich vor der unheimlichen Nachricht getan hatte. Der Polizist sagte, sie könnten ohne den ursprünglichen Snap nicht viel tun, nahmen aber einen Bericht auf und versprachen, die Sache zu untersuchen. Außerdem empfahl er mir, meine Telefonnummer zu ändern, das Gerät zu löschen und alle Passwörter zu ändern. Ich wusste, dass das alle potenziellen Beweise vernichten konnte, aber ich fühlte mich mit diesem Handy nicht mehr sicher. In den nächsten Tagen war ich paranoid, nutzte das Handy kaum und vermied es, allein zu bleiben. Nachts sah ich Schatten vor meinem Fenster. Meine Eltern installierten Bewegungsmelderlichter und versuchten, mich zu beruhigen, versicherten mir, dass alles in Ordnung sei. Aber ich wusste, dass mich jemand beobachtet hatte, und dieses Gefühl der Verletzung ging nicht einfach weg. Ich zuckte bei jeder neuen Snapchat-Benachrichtigung zusammen, aus Angst, was ich sehen könnte, wenn ich sie öffnete. Ich vermisste das Gefühl, ruhig und sicher zu sein. Wer weiß, wie lange dieser fremde Zugriff auf meine Kamera gehabt und in mein Privatleben geschaut hatte. In den folgenden Wochen versuchte ich, wieder zur Normalität zurückzukehren. Ich ging wieder zur Schule und zur Arbeit, verbrachte Zeit mit Freunden. Meine Eltern nahmen mich zum Essen oder ins Kino mit, um mich abzulenken. Während ich beschäftigt war, hörte ich auf, mich mit dem Vorfall zu beschäftigen, aber nachts, allein in meinem Zimmer, kehrten Angst und Paranoia zurück. Ich überprüfte dreimal, ob die Jalousien geschlossen waren und ob mein neues Telefon weit weg von mir auf dem Schreibtisch zum Laden lag. Ich wälzte mich im Bett, stellte mir vor, Schritte draußen zu hören oder eine dunkle Gestalt am Fenster zu sehen. Meine Freunde versuchten, mir zu helfen. Sarah kam oft vorbei, damit ich nicht allein war. Wir schauten Filme oder kochten, bis meine Eltern von der Arbeit zurückkamen. Mein Freund Mike bot an, das Äußere des Hauses zu überprüfen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung war. Er fand nichts, aber es beruhigte mich zu wissen, dass er nachgesehen hatte. Ich wusste, dass ich das Handy und die sozialen Medien nicht ewig meiden konnte. Nachdem ich alle von der Polizei empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen getroffen hatte, begann ich, Snapchat wieder zu benutzen, vorsichtig. Ich vermied es, zu persönliche oder private Dinge zu posten und deaktivierte die Standortfunktion, markierte also nicht mehr, wo ich war. Jede Benachrichtigung machte mich anfangs nervös, aber mit der Zeit ließ dieses Gefühl nach. Nach ein paar Monaten war meine Paranoia deutlich geringer. Ich hörte auf, mir einzubilden, dass ich nachts beobachtet wurde. Sarah und ich machten Witze darüber, wie verängstigt wir damals gewesen waren. Die Polizei fand keine Spuren oder Hinweise auf ein Verbrechen. Die Identität des Snapchat-Stalkers blieb ein Rätsel, und vielleicht würde sie es immer bleiben. Nach und nach begann sich das Leben wieder normal anzufühlen. Ein Jahr später, an jenem selben Samstagabend im Oktober, saß ich wieder auf meinem Bett. Ich hatte ein neues Selfie in meiner Snapchat-Story gepostet. Als ich die Benachrichtigung hörte, zögerte ich kurz, spürte einen flüchtigen Schauer, bevor ich die App öffnete. Aber es war nur mein Freund Mike, der mir ein albernes Selfie mit einem Filter geschickt hatte. Ich lachte und schüttelte den Kopf, als mir klar wurde, dass ich der Vergangenheit zu viel Macht über mich gegeben hatte. Später, als ich mich zum Schlafen fertig machte und mich zudeckte, dachte ich daran, wie paranoid ich früher gewesen war, in der Angst, jemand könnte mich durch das Telefon beobachten. Jetzt kam mir das so absurd vor. Die Bewegungsmelderlichter draußen waren noch da, obwohl ich sie nicht mehr brauchte, um mich sicher zu fühlen. Ich drehte mich um und schloss die Augen, froh, endlich Frieden in meinem eigenen Raum gefunden zu haben. Diese anhaltende Verletzung meiner Privatsphäre war verschwunden. Ich schlief ruhig ein, in dem Wissen, dass ich sicher war. Nachdem ich meinen Abschluss gemacht hatte, bekam ich eine Stelle als Junior-Verkaufsassistentin bei einem Telekommunikationsunternehmen. Das war ungefähr im Jahr 2008, als es noch üblich war, dass alle physisch ins Büro gingen. Unser Büro war sehr traditionell. Es sah aus wie eine Szene direkt aus dem Film Office Space. Der Hauptraum war voller Kabinen, mit ein paar Büros im hinteren Bereich, die von den Vorgesetzten genutzt wurden. Es war ein grauer, deprimierender Ort. Und ich ging nicht gerne dorthin, aber es war mein erster richtiger Job. Und ich war damals froh, ihn zu haben. Neben der wenig inspirierenden Umgebung war auch die Unternehmenskultur sehr traditionell. Ich musste meinen Chef mit Herr James ansprechen, anstatt seinen Vornamen zu benutzen, wie es heute an den meisten Orten üblich ist. Auch mit meinen Kollegen war alles sehr formell. Und alle waren darauf bedacht, nicht zu persönlich zu werden, selbst während des Mittagessens. Die ganze Atmosphäre fühlte sich sehr unecht an, als hätten alle Angst, sie selbst zu sein. Es gab keine Ausnahmen, also passte ich mich an und schwamm mit dem Strom, indem ich mich genauso verhielt wie die anderen. In meiner ersten Woche dort lernte ich Alex kennen, einen meiner Kollegen. Wir tauschten ein paar Höflichkeiten aus, aber mehr auch nicht. Wir aßen ein paar Mal zusammen zu Mittag und redeten ein wenig, allerdings fast immer über die Arbeit. Alex war etwa 35 Jahre alt und arbeitete schon mehr als 10 Jahre im Unternehmen. Aber er hatte immer noch eine Junior-Position. Ich fragte ihn nie, warum das so war, weil mir das zu persönlich erschien. An einem Wochenende ging ich mit meinem Bond, meinen Freunden, in eine Bar. Es war hauptsächlich ein Pub, aber es gab auch einen DJ und eine kleine Tanzfläche im hinteren Bereich. Meine Freunde und ich hatten einen Tisch, aber einige von uns beschlossen, ein wenig herumzugehen. Da sah ich Alex, den Typen aus der Arbeit. Wir erkannten uns sofort. Er sah in diesem Umfeld ganz anders aus, also begannen wir zu reden. Wir unterhielten uns etwa 10 bis 15 Minuten, dann entschuldigte ich mich, um zu meinen Freunden zurückzukehren. Als ich wegging, hielt er mich auf und bat mich, ihn auf Facebook hinzuzufügen. Ich sah nichts Schlimmes daran und nannte ihm meinen vollständigen Son, damit er mich finden konnte. Denk daran, das war 2008, als die meisten Menschen Facebook noch nicht vom Handy aus nutzen konnten. Ich selbst hatte damals noch ein Klapphandy. Als ich nach Hause kam, öffnete ich meinen Laptop und sah, dass ich eine neue Freundschaftsanfrage hatte. Sie war von Alex, also nahm ich sie an und ging dann schlafen, ohne weiter darüber nachzudenken. Als ich am Montag ins Büro zurückkehrte, war alles wie immer. Ich sah Alex, aber nichts war ungewöhnlich. Es war, als hätten wir uns am Wochenende gar nicht gesehen, und das war mir auch recht. Ich wollte die Dinge lieber professionell halten. Er war viel älter als ich und ich suchte keine neuen Freunde bei der Arbeit. Es schien mir klüger, solche Dinge zu trennen, besonders wegen der angespannten Atmosphäre im Büro. An diesem Abend, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen war, sah ich, dass Alex mir auf Facebook Nachrichten geschickt hatte. Es waren meist belanglose Dinge, aber eine Nachricht beunruhigte mich. Es war ein Foto von mir, wie ich an meinem Schreibtisch im Büro saß, aufgenommen aus einer Ecke. Mir war in dem Moment gar nicht aufgefallen, dass jemand ein Foto gemacht hatte. Ich wusste, dass es an diesem Tag aufgenommen worden war, und das war sehr seltsam, als würde er mich ausspionieren. Ich nehme an, er fand das auf irgendeine Weise lustig, aber für mich war es einfach verstörend. In den folgenden Tagen wurden seine Nachrichten immer persönlicher, auf eine unangenehme Weise. Er kommentierte mein Aussehen, sowohl im Büro als auch außerhalb, erwähnte Outfits, die ich Tage zuvor getragen hatte, oder Orte, an denen er mich am Wochenende gesehen hatte. Da begann ich, mich zu fürchten. Währenddessen sprach er bei der Arbeit kaum mit mir. Tatsächlich schien er mich sogar ein wenig zu meiden. Es war, als ob zwei völlig verschiedene Versionen dieses Mannes existierten. Oder vielleicht hielt er einfach nur eine professionelle Fassade aufrecht, um alles abstreiten zu können, falls ich etwas sagen würde. Dann begann das Stalking. Zuerst war es subtil. Ich sah ihn in dem Café in der Nähe meiner Wohnung, einem Ort, an dem er keinen Grund hatte zu sein. Ich bemerkte, dass er vor meinem Gebäude entlang ging, immer zu Zeiten, in denen ich gerade hinausging oder zurückkam. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, lief mir ein Schauer über den Rücken. Zuerst konfrontierte ich ihn per Nachricht, Aber als das nichts brachte, sprach ich ihn persönlich an. Wir waren in einem der Pausenräume im Büro und ich sagte ihm, dass ich es für besser hielte, unsere Beziehung rein professionell zu halten. Er leugnete alles und tat so, als wäre nichts passiert. Alex versuchte, mich glauben zu machen, ich sei verrückt, aber ich wusste, dass er mit mir spielte. Eines Abends kam ich nach Hause, nachdem ich mit Freunden unterwegs gewesen war. Die Straßen waren dunkel und fast leer. Als ich mich meinem Gebäude näherte, tauchte plötzlich eine Gestalt aus dem Nichts auf. Es war Alex. Sein Gesicht war teilweise von einer Kapuze verdeckt und seine Augen sahen mich auf eine Weise an, die mir ein Loch in den Magen riss. Er machte einen Schritt auf mich zu und sagte, »Ich will nur reden.« Wenn er wirklich nur reden wollte, verstand ich nicht, warum er sich mir in einer dunklen Straße näherte. Es war furchterregend. Es bedeutete auch, dass er mir gefolgt war, und das jagte mir eine Heidenangst ein. Da ich mit ihm allein auf dem Bürgersteig stand, wollte ich nicht hören, was er zu sagen hatte, also drehte ich mich um und rannte los, die Schlüssel fest in meiner Hand. Ich rannte zum Eingang meines Gebäudes und hörte seine Schritte hinter mir. Er verfolgte mich. Ich kämpfte mit der Tür, aber zum Glück öffnete sie sich. Ich schloss sie schnell und verriegelte sie. Ich sah nicht zurück, um zu prüfen, ob er noch da war. Ich rannte einfach die Treppe hinauf zu meiner Wohnung und schloss auch dort ab. Erst dann wurde mir das ganze Ausmaß der Situation klar. Er hatte versucht, mich zu entführen. Ich rief die Polizei und Alex wurde schließlich verhaftet. Es stellte sich heraus, dass ich nicht sein erstes Opfer war. Andere hatten ihn bereits angezeigt. Am Ende wurde er wegen Stalking angeklagt und unsere Facebook-Nachrichten waren das wichtigste Beweisstück ohne sie hätte die Polizei kaum etwas in der Hand gehabt. Alex wurde außerdem entlassen, als die Anklage erhoben wurde. Es war die beängstigendste Zeit meines Lebens, aber alles in allem ging es für mich glimpflich aus. Nicht alle haben so viel Glück.